komme ich nicht durcheinander mit den Folien, das ist super. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dieser Aussage. Ich finde, es gibt so Zeiten im Leben, da klammert man sich da dran, oder? Also da hat man so eine Aussage gern. Es gibt so Zeiten, da sehnt man sich nach diesem Versprechen Gottes, dass alles anders werden kann, dass alles anders wird, vor allem in so Zeiten, wo man keinen Ausweg sieht, wo man selber nicht mehr hinbekommt, ja, wo man selber nicht schafft. Oh, da sehen wir uns doch danach, hey, dass Gott alles neu macht, dass alles mal anders wird, dass es nicht einfach nur so weiterläuft, wie es jetzt ist. Aber vielleicht gibt es einfach auch Zeiten in unserem Leben, ich weiß nicht, wie es bei euch gerade ist, da fühlt sich das eigentlich gar nicht so rund an. Also manchmal gibt es ja so Zeiten, da will man gar nicht, dass Gott alles anders macht. Also vielleicht manches, ja, jetzt so Krieg in der Ukraine oder so, keine Ahnung. Gott sollte schon manches, das ein oder andere anders machen. Aber in meinem Leben, oh, läuft es vielleicht auch ganz gut. Finde ich auch gut. Also manchmal gibt es so Zeiten in meinem Leben, da sage ich, nee, Gott muss definitiv nicht alles anders machen, vielleicht auch gar nichts anders machen. Ja, mal so, mal so. Und trotzdem sagt Gott uns das zu. Siehe, ich mache alles neu. Ja, die beiden, das letzte Buch in der Bibel, da lässt uns der Johannes an einer prophetischen Schau teilhaben. Ja, der Seher Johannes. Wir wissen nicht ganz genau, welcher Johannes das jetzt ist. Ist es der Evangelist Johannes? Ist es ein anderer Johannes? Spielt eigentlich auch gar keine Rolle. Der Mann hat eine Vision. Ihm wird was gezeigt, geoffenbart von Jesus und das schreibt er auf. Also er versucht es irgendwie in Worte zu fassen. In 22 Kapiteln, was er da alles sieht und was da alles passiert, es ist schon der Wahnsinn. Und warum? Er ist auf einer Insel, die heißt Patmos, ja, da ist er hin verbannt worden, weil er sich zu Jesus Christus bekannt hat. Die römische Staatsmacht, ja, die hatte damals alles im Griff. Oh, der hat versucht, alles im Griff zu haben. Ja, und sie hat den Kaiserkult eingeführt, ja, spätestens mit Augustus, so ein paar Jahre vor Jesus, Kaiser Augustus. Und die Kaiser haben für sich göttliche Verehrung in Anspruch genommen. Das heißt, man musste sagen, man musste bekennen, der Kaiser ist Gott. Vor so einem Kaiseranbild, ja, vor so einer Statue oder so, oder vor so einem Bildnis, musste man sich auch niederknien. Musste man sogar Weihrauch davor verbrennen. Und für die meisten Leute war das gar kein so ein großer Stress. Ja, für die war das eher so ein politisches Statement. Aber für die Christen gibt es nur einen, der Gott ist. Nämlich Jesus Christus. Und die haben sich dem verweigert. Die haben gesagt, nee, da machen wir nicht mit bei dieser Kaiserverehrung. Ja? Nicht in der Form. Ich weiß gar nicht, wir können uns das heute vielleicht gar nicht so richtig vorstellen. Ja? Jetzt stell dir mal vor, der Friedrich Merz würde überall Statuen von sich aufbauen lassen. Und dann müsste ich da immer niederknien und dann immer Weihrauch. Wisst ihr, wie ich meine? Es kommt uns völlig wahnsinnig vor. Ja, da kichern wir nur, da lachen wir drüber. Aber damals war das so. Und wenn du nicht mitgemacht hast, ja, Unterdrückung, Verfolgung oder eben dann eben, dass man auf so eine Insel verbannt wurde, hier wieder Johannes. Und jetzt ist er da verbannt und ihm wird was gezeigt in der Verbannung von Gott. Eine Offenbarung. Und die richtet sich zuallererst mal an 7 kleinasiatische Gemeinden. Also in Kleinasien haben die sich befunden. Heutige Türkei, ja, 7 Gemeinden. Wer weiß sie noch auswendig? Ah, ich wüsste sie auch nicht auswendig, keine Angst. Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Philadelphia ist einfach, so heißt auch ein Käse, gell? So ein Streichkäse. Egal, können wir uns merken. Ephesus kann man sich vielleicht noch merken. Naja, an diese 7 Gemeinden, aber natürlich auch über diese 7 Gemeinden hinaus. Also was er da sieht und was da passiert, gilt ja uns genauso. Also zuallererst mal die Sendschreiben schreiben, aber auch dann, was passiert, weil es zeigt so ein bisschen, was im Verborgenen, was im Hintergrund dieser Weltgeschichte abläuft. Und ganz am Ende, vorletztes Kapitel, dann unser Vers. Die Offenbarung des Johannes ist also zum einen ein mutiges und strahlendes Bekenntnis zu Jesus Christus, der das ganze Buch über im Mittelpunkt steht, und zum anderen ein warnendes und zugleich seelsorgerliches Schreiben an diese verunsicherten Gemeinden. Und ich glaube, damit können wir uns ganz gut identifizieren, oder? Die Leute wussten nicht, Mensch, wer hat denn eigentlich was in der Hand? Die Leute wussten nicht, wie geht's weiter mit uns? Die wussten nicht, was läuft politisch? Es war eine unsichere Zeit. Und ich finde, zurzeit sind die Zeiten auch unsicher. Jetzt habe ich oft Zeit gesagt. Es ist auch unsicher zurzeit. Es passiert ultra viel auf dieser Welt. Und in der Geschwindigkeit, da können wir kaum noch folgen. Also ich kann mich da gut reinversetzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber Johannes grüßt die Gemeinden gleich zu Beginn dieser Offenbarung mit folgenden Worten. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Oh, das ist mal ein Auftakt, oder? Das ist mal eine Ansage. Das ist so, du schreibst schon so eine verunsicherte Gemeinde. Du weißt nicht, die wissen nicht, wo sie stehen. Ja, jetzt ist der Johannes auch noch verbannt worden. Und so grüßt er sie. Der Gott, der Herr, der da ist, war und der da kommt, der Allmächtige. Der, was für ein Auftakt. Und dieser Allmächtige sagt hier uns zu und diesen Gemeinden zu, siehe, ich mache alles neu. Heute ist es ja schwieriger denn je zu ergründen, wer was wirklich gesagt hat. Es war ja schon immer schwierig. Es ist ja schon immer Zeug in den Mund von Leuten gelegt worden, irgendwelche Zitate. Du musstest immer richtig gucken, von wem ist denn was wirklich gesagt worden. Und wenn man es dann im nächsten Schritt verifiziert hat, dann war ja die Frage, oder ist ja heute auch noch die Frage, halte ich die Person überhaupt für glaubwürdig? Und es ist ja in den letzten 2-3 Jahren noch viel, viel aufwendiger geworden. Es ist ja noch viel, viel komplizierter geworden. Und jetzt mit künstlicher Intelligenz wird der Trend nicht aufhören. Und die Frage ist immer, ist das glaubwürdig? Ist das wirklich so? Halte ich diese Worte für glaubwürdig oder eben nicht? Und Gott stellt sich hier vor mit, ich bin und ich werde sein. Das ist der umfassende Name Gottes von Anfang an, seit er sich Mose vorgestellt hat. Ich bin und ich werde sein. Und dagegen können all die Umschreibungen und Vergleiche dieser Welt nichts ausrichten. Das steht fest. Und Jesus greift das auf, vor allem im Johannesevangelium, mit seinen Ich Bin-Worten. Er macht ganz klare Aussagen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Nicht ein Licht in dieser Welt oder so. Das Licht der Welt. Ich bin die Tür zum Vater. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Immer wieder dieses Ich bin. Das ist zuverlässig. Das ist wahr. Und hier in der Offenbarung, da fängt es gleich genau so an. Ne? In Offenbarung Kapitel 1, Vers 4, da schreibt der Johannes an die 7 Gemeinden in Kleinasien, Gnade und Friede wünsche ich euch von dem, der immer gegenwärtig ist, der schon immer war und der kommen wird. Und von den 7 Geistern vor seinen Thron. Und von Jesus Christus, dem glaubwürdigen Zeugen für diese Dinge, der als erster von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstand und Herr ist über die Herrscher der Erde. Jesus, der glaubwürdige Zeuge für diese Dinge. Das, was wir hier lesen, diese Zusagen, die wir in diesem Buch lesen, die sind wahr und die sind zuverlässig. Und da können wir uns drauf verlassen. Später in Offenbarung 19, ja, also diese ganze Geschichte in Offenbarung zieht sich hin und ja, hoch und tief und alles Mögliche, und dann tauchen Figuren auf und alles Mögliche. Ja. Ihr könnt es auch mal nachhören, der Markus hat letztes Frühjahr, mit daher so eine Predigtreihe dazu gemacht. Kann man mal nachhören, da könnt ihr mal reinhören, was es damit auf sich hat. Ja. Und dann ganz am Ende, Kapitel 19 oder Richtung Ende schon, da kommt dann Jesus wieder. Und dann beschreibt es der Johannes folgendermaßen, dann sah ich den Himmel geöffnet und auf einmal erschien ein weißes Pferd. Und der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige. Das ist der Name, mit dem Jesus hier vorgestellt wird. Das, was hier gesagt wird, was hier geschildert wird, was wir über Jesus wissen, das ist treu und wahrhaftig. Und da können wir uns drauf verlassen, auch in diesem kommenden Jahr 2026. An Jesus könnt ihr euch festhalten. Alles andere mag unsicher sein, aber Jesus ist treu und wahrhaftig. Und dann schließt die Offenbarung auch so. Der vorletzte Vers in der ganzen Offenbarung, Kapitel 22, Vers 20, der sich für die Wahrheit dieser Dinge verbirgt, sagt, ja, ich komme bald. Und dann antwortet der Johannes, Amen, komm doch, Herr Jesus. Der sich für die Wahrheit dieser Dinge verbirgt. Und dieser Wahrhaftige, dieser Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Und diese gewaltige Aussage hier im vorletzten Kapitel der Offenbarung lenkt den Blick dieser bedrängten, dieser verunsicherten Gemeinden auf Gott. Weg von dem, was verunsichert, weg von dem, was bedrängt, von dem, was unsicher ist und fraglich ist, hin auf Gott, der zuverlässig ist, dessen Worte lebendig und voller Schöpferkraft sind. Gottes Worte, Gott ist voller Schöpferkraft seit Anbeginn der Welt. Schon in den ersten Versen der Bibel heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Gott sprach, es werde und es ward. Ja, die ganze Zeit heißt es, Gott sprach, es werde und es wurde. Es ward. Ja. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Wisst ihr, obwohl Gott alles gemacht hat und obwohl die Schöpfung sehr, sehr gut ist, haben wir trotzdem als Menschen Gott immer wieder aus dem Blick verloren. Das ist auch eine Tatsache. Es fängt schon bei Adam und Eva an. Sie wollten Gott nicht vertrauen. Sie haben nicht geglaubt, dass alles wahrhaftig ist und dass alles gut ist, was er ihnen gibt und dass es schon reicht. Sie wollten es selber besser wissen. Sie wollten ihr eigenes Ding machen. Und ihr habt seht, wozu es geführt hat. Und dann geht es direkt weiter mit Kain und Abel und dann geht es weiter mit den Leuten bei Noah und irgendwann fängt Jesus an, mit dem Volk Israel seinen Weg zu gehen. Und auch da immer wieder Zweifel. Immer wieder diese Momente, wo die Menschen versuchen, ihrem eigenen Willen nachzulaufen. Aber das hindert Gott nicht, an diesem Bund, an seinem Bund, an seinem Versprechen, ich bin da, festzuhalten. Gott ist da und Gott sieht dich. Das ist die Jahreslosung vor 2 Jahren gewesen, ihr habt es vorher gesungen. Ne? Ein Gott, der mich sieht und der da ist und der uns versteht, egal wo wir es verbocken, egal wo wir unseren eigenen Träumen und Wünschen nachlaufen. Und bis heute schreibt Gott seine Geschichte mit den Menschen weiter, auch wenn wir immer wieder düstere Kapitel eröffnen, ja, global und bei uns im persönlichen Leben. Da ist immer wieder ja, Streit und Unrecht und Zwist und Zerstörung und Krieg und Kampf und Gegeneinander. Und ihr seht es auf der großen weltpolitischen Bühne, sieht man es gerade sehr, sehr gut, aber auch in unserem eigenen Leben. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es auf jeden Fall so. Vielleicht seid ihr auch alles Superchristen, ja, und daheim läuft alles 1A rund, ja, und ihr seid immer höflich und nett und bescheiden und keine Ahnung. Aber, ja, wenn ich von mir ausgehe, ja, wir Menschen sind so. Allerdings, es kommt ein Aber, leben wir auch in einem neuen Leben, gleichzeitig. Wir leben ein neues Leben. Und zwar durch Jesu Leben und Leiden und Sterben und Auferstehung ist uns ein neues Leben geschenkt. Da ist eine Zeitenwende eingetreten. Jetzt hat der Tod, jetzt hat Zerstörung, jetzt hat der Satan nicht mehr das letzte Wort. Ja, das ist alles noch da in unserem Leben, das ist alles noch da in dieser Welt. Aber es hat nicht mehr das letzte Wort. Der Tod hat nicht das letzte Wort mit dem Kreuz und der Hoffnung auf die Auferstehung steht und fällt dieses Versprechen Gottes, siehe, ich mache alles neu. Und wie das jetzt passiert, erklärt die Bibel gar nicht so genau. Also weder bei der Schöpfung noch bei der Neuschöpfung. Es geschieht, weil Gott spricht. Gott spricht und es geschieht. Und genau so ist es hier auch. Und es passiert schon hier und jetzt, auch in dein Leben hinein. Da hat der Tod eben nicht mehr das letzte Wort. Mit diesem Kreuz und auf der Auferstehung von Jesus hat der Tod nicht mehr das letzte Wort. Und die Frage ist aber, nehmen wir das wahr? Nimmst du das wahr in deinem Leben? Glaubst du daran? Siehst du das in deinem Leben? Es gibt so Zeiten, das sind diese Worte Gottes, ja, ich mache alles neu, ich mache auch jetzt schon alles neu in deinem Leben. Unklar und verschwommen. Und oft können wir nicht so richtig erkennen, wo oder wie Gott handelt. Oft ja nur so im Rückblick, oder? Dann schauen wir zurück auf unser Leben und sagen, da hat Gott mich geführt. Da hat Gott was gemacht in meinem Leben. Da hat Gott was anders gemacht oder verändert. Aber während wir drinstecken, da ist es oft unklar und verschwommen. Und dann können wir oft nicht erkennen, wo und wie Gott handelt. Und wir fragen uns, Mensch, wie soll es denn weitergehen? Und auch auf unserer ganzen Welt, wer hat eigentlich die Zügel in der Hand? Wer hat die Macht in der Hand? Wo liegt die Macht? Und dann können Zweifel aufkeimen. An was glaube ich eigentlich? Wem glaube ich angesichts dieser vielen anderen Erklärungsmöglichkeiten? Es gibt so viele Möglichkeiten auch, ja, Dinge zu interpretieren. Wenn wir auf das gucken, was in der Welt geht, was in der Kirche geht, in der Gemeinde geht, in unserem eigenen Leben passiert, in unserer Familie vielleicht. Und da kann unser Glaube an Gott und an sein lebendiges Wort und an sein Eingreifen auch immer wieder ins Wanken geraten. Und da sind wir wieder bei diesen Gemeinden, an die Johannes schreibt. Auch da war der Glaube gefährdet. Auch die wussten nicht so richtig, an was sollen wir jetzt glauben? Stimmen denn die Zusagen Gottes? Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Und irgendwie übertrifft es unsere ganze Vorstellungskraft. Unsere Vorstellungskraft ist an Raum und Zeit gebunden. Und wir können diese Dimension der Ewigkeit letztlich nur ahnen. Und trotzdem gibt es immer wieder Berührungspunkte zwischen Himmel und Erde, zwischen oben und unten. Und deshalb heißt es in ganz vielen Stellen der Bibel, siehe. So wie hier auch, siehe. Das heißt, pass auf, schau genau hin. Jetzt Konzentration, Aufmerksamkeit. Ja? Hier passiert was, was sonst deiner oberflächlichen Wahrnehmung verborgen bleibt. Du kannst Gottes alles verändernde Kraft, das Neue, in dieser oft angefochtenen Zwischenzeit erfahren. Du kannst es bemerken, wenn du aufmerksam bist. Dein Leben hier ist jetzt schon auf Ewigkeit hin angelegt. Und du bist in den Augen Gottes jetzt schon eine neue Kreatur. Jetzt ist schon was Neues da. Denn Jesus hat am Kreuz die Kluft zwischen Gott und mir, zwischen Gott und dir, zwischen Zeit und Ewigkeit überbrückt. Und dann kann es immer wieder Lichtmomente geben, in denen wir sehen können, hier ist Gott. Hier handelt Gott in meinem Leben. Gott sieht mich. Hier handelt Gott. Und dieser Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Es gibt ja viele Versuche und viele Möglichkeiten, sich das vorzustellen, oder? Sich das auszumalen, wie das mal sein wird, diese Ewigkeit. Ja, wie es irgendwann perfekt sein wird, wie es irgendwann allumfassend sein wird. Ich glaube, ihr habt das mal erzählt, gell, dass ich mit meinem Papa mal gerechnet habe. Ja, da gibt es so Beschreibungen in der Bibel, wie das himmlische Jerusalem aussieht und wie viele Kilometer das lang und breit und hoch ist. Und dann haben wir ausgerechnet, wie viele Wohnungen und Apartments da jetzt reinpassen und wie viel Platz dann jeder auch hat oder so. Ja? Und so kann man sich das ausmalen. Ja? Oder man kann darüber nachdenken, ja, Straßen aus Gold und wie ist denn das statisch einfach auch, wenn da die Mauern aus Gold sind. Und neulich kam der Paul zu mir und sagt, ja, aber das himmlische Jerusalem, das kann ja gar nicht aus Gold sein, weil so viel Gold gibt es ja gar nicht und so. Man kann es sich ja auch anders vorstellen. Jesus sagt, ah, das himmlische Jerusalem oder die Ewigkeit, das ist wie so ein Hochzeitsmahl. Aber das kann ich mir viel besser vorstellen. Ich finde schon auch, also ich male mir das gerne aus, wie es mal sein wird bei Jesus. Ja, jetzt Weihnachtszeit ist rum. Hey, was habe ich gekocht und was habe ich gegessen? Es war ja fantastisch. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Ne? Also nicht, um euch zu langweilen, aber es ist ja fantastisch. Und wir haben wie viele Geschmacksrichtungen? 5 Hauptgeschmäcker oder so und dann gibt es noch Umami oder keine Ahnung, also 5 oder 6 oder 3, ich weiß es nicht. Und jetzt stellt euch mal vor, wir könnten noch mehr Sachen schmecken. Vielleicht wird es mal so sein in der Ewigkeit, was wir dann alles essen können. Ah, dann wird es fantastisch sein. Ja, oder vielleicht Dinge, die wir gerne machen. Vielleicht wird es dann einfach immer Winter sein und wir werden immer Skifahren können. Oder so, oder immer Sommer und immer baden, ich weiß es nicht. Ja, also es wird fantastisch sein, man kann sich das irgendwie ausmalen. Aber der Johannes beschreibt es uns auch und er versucht es in Worte zu fassen, was er da sieht. Und es ist direkt die Verse vor unserer Jahreslosung, Verse 1 bis 4. Und da schreibt er, und dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und auch das Meer gab es nicht mehr. Und ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen: Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Und jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit. Keine Klage, kein Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Und dann Gottes Versprechen: Siehe, ich mache alles neu. Und ich finde, es weitet unseren Blick. Und es ermutigt mich, heute schon zuversichtlich zu leben. Es ist jetzt keine Vertröstung aufs Jenseits. Es ist nicht irgendwann und eines Tages. Ja? Wir haben immer noch hier eine Verantwortung für das Leben, das uns geschenkt ist, für die Welt, für unsere Umgebung, für unsere Familien. Aber es befreit mich auch, es befreit uns auch, denke ich, von dem Druck, selber alles machen zu müssen, selber alles perfekt zu können und machen zu müssen. Denn das Versprechen gehört jemand anders. Jemand anders macht irgendwann alles neu und dann auch perfekt. Es hilft mir, dass ich der Angst vor den Mächtigen dieser Welt und diesem Unfassbaren, das es in meinem Leben gibt und das es vielleicht auch in diesem Jahr 2026 gibt, nicht schutzlos ausgeliefert bin. Weil das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Das letzte Wort spricht Gott. Amen. Wir wollen gemeinsam beten und der Wille kommt jetzt zu mir nach vorne und dann sprechen wir ein Fürbittegebet. Herr Jesus, vielen Dank, dass du da bist und dass du uns das versprichst, dass du eines Tages alles neu machen wirst. Und schenk du uns doch als Gemeinde und auch als Einzelnen, dass jetzt schon was deutlich wird in dieser Gegenwart, dass jetzt schon was neu wird in unserem Leben, in unserem Alltag, in unseren Familien, auf der Arbeit, in der Gemeinde. Dass du jetzt einfach schon zeigst, dass du dieses Werk jetzt schon beginnst. Und wir wollen dich bitten für all diejenigen, die heute nicht kommen konnten, weil sie krank sind oder weil sie irgendwo unterwegs sind oder im Urlaub sind, dass du sie beschützt, dass du sie gesund machst, dass du bei ihnen bist. Jesus, wir wollen bitten für all die Mächtigen auf diesem Planeten, ja, die alles in der Hand haben, die Verantwortung tragen irgendwo in der Politik, in der Gesellschaft, ja, dass du ihr Handeln lenkst, dass du ihnen nahe bist, ob wir sie mögen oder nicht, ob wir sie für gute oder schlechte Menschen halten, dass du Dinge führst in diesen unsicheren Zeiten. Darauf wollen wir vertrauen und wir wollen für diese Menschen bitten. Und Herr Jesus, wir wollen für all diejenigen bitten, die betroffen sind von dem, ja, was im Moment passiert an Krieg und an Unsicherheit und an Konflikten, an Hungersnöten, an denen, die arm sind, die schwach sind, die Hunger haben, die verletzt sind oder versehrt sind, die vertrieben sind. Herr, sei du ihnen nahe und begegne du ihnen. Amen.
Ja, und Jesus, wir bitten dich auch, dass du uns in diesem Jahr den äußeren Frieden und die Freiheit weiterschenkst. Danke, dass wir so haben, dass wir unser Jahr in diesem Frieden, wie wir es gewohnt waren in der letzten Zeit, beginnen durften. Danke auch, dass wir als Gemeinde uns regelmäßig öffentlich ohne Einschränkungen zu Gottesdiensten, zum Gebet und zum Bibellesen treffen dürfen. Und gib uns die Motivation, dass wir deinem missionarischen Auftrag in unserer Umgebung nachkommen. Wir bitten dich, dass die Menschen in unserem Land mehr nach dir fragen und auch ihr Herz für dich öffnen. Jesus Christus, gib unseren Politikern Weisheit und Einsicht, dass sie bei dir und deinem Wort Rat suchen. Wir bitten dich jetzt schon für die Landtagswahlen am 8. März, bereite du sie vor und schenke, dass es zu einer guten und stabilen Regierungsbildung kommt, die nach dem Besten für unser Land suchen und auch finden. Und wir bitten dich für die Menschen, die in diesen Kriegsgebieten aktuell leben, schenk du ihnen Hoffnung auf Frieden und schenk du den Entscheidungsträgern Frieden, dass Frieden in ihren Sinn kommt, dass sie wirklich auch danach streben und das Möglichste versuchen. Und den verfolgten Christen stehe bei und hilf ihnen in ihrer Not und schenk, dass ihre Verfolger zur Umkehr kommen. Wir bitten dich auch für unsere Kranken und Alten, die nicht hier sein können. Segne auch sie und schenk ihnen deinen Frieden. Und alles andere, was uns noch bewegt, wollen wir in dem Gebet, das du uns gelehrt hast, zusammen dich anrufen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ja, ich möchte euch heute auch einladen, dass wir zusammen das Abendmahl feiern.